Ja, von mir auch noch allen, die ich noch nicht eben begrüßen konnte, einen gesegneten Sonntagmorgen. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ich wünsche euch Gottes Segen heute Morgen. Würde gerne noch mal zu Anfang beten. Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, das wir jetzt haben dürfen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du es uns aufschließt, dass du mich durch deinen Geist leitest, Herr, und dass ich nicht eigene Worte sage, sondern das, was du möchtest. Leite du, öffne unser Herzen für dein Wort. Lass uns staunen über deine Größe und hilf uns aber auch, das, was du uns heute Morgen aufs Herz legst, dann auch zu leben. Amen. Ja, es geht heute Morgen um diese drei Verse. Oder es sind vier, einmal sind es ja zwei. Psalm 19, Vers 15. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Dann Psalm 104, 34. Möge mein Denken und Sinn ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Und aus Psalm 139 die beiden letzten Verse, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Man könnte auch übersetzen, der mich in großes Leid führen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wie kommt es dazu, zu diesen drei Gebeten? Wir hatten bei uns in der Bibelstunde letztes Jahr eine Zeit lang die Psalmen. Und da konnte sich immer jeder Psalm raussuchen. Und einer meiner Lieblingspsalme, oder meine beiden Lieblingspsalme, eigentlich sind Psalm 19, den wir heute in der Lesung hatten, und Psalm 139, den ihr alle kennt, nämlich Flügel der Morgenröte und Flügel ans äußerste Meer. Das ist uns ja bekannt. Und als ich das dann vorbereitet habe für die Bibelstunde, da habe ich diese drei Verse entdeckt und habe dann gemerkt, zum einen, naja, wenn man was dreimal sagt, das kennen die Eltern, das habe ich dir schon dreimal gesagt, jetzt reicht's. Ja. Also dreimal heißt, es ist besonders wichtig, betont die Wichtigkeit. Und zum anderen ist mir aufgefallen, dass alle drei Psalme diesen Schöpfungszusammenhang haben. Das möchte ich uns zunächst darstellen. Alle drei Psalme haben diesen Schöpfungszusammenhang. Und zwar, Psalm 19 beginnt so, haben wir heute schon zweimal jetzt gehört, die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit und vom Werk seiner Hände erzählt die Feste. Psalm 104 beginnt so, lobe den Herrn meine Seele, o Herr mein Gott, wie bist du so groß, in Erhabenheit und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie ein Zeltdach, der die Balken seines Palastes im Wasser befestigt, der Wolkenmacht zu sein Wagen und so weiter. Und dann Psalm 139, der uns wahrscheinlich am bekanntesten ist. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder aufstehe. Du verstehst, was ich denke von ferne. Ob ich wandere oder ruhe, du prüfst es und du bist mit allen meinen Worten vertraut. Und wir haben später ja dann die Verse, meine Urform sahen deine Augen, also wo dieser Schöpfungszusammenhang auch da ist. Im Psalm 104, 31 steht, ewig bleibe die Erde des Herrn bestehen. Es freue sich der Herr seiner Werke. Psalm 33, 6 steht, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Der Hebräerbrief sagt, dass wir durch den Glauben verstehen, ich lese den Vers mal, Hebräer 11, 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist, sodass das, was man sieht, nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden ist. Schöpfung oder Evolution, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage für unseren Glauben. Wir haben, so Gott will, jetzt im Februar Silberhochzeit. Und als ich meine Frau kennenlernte, waren wir in Norwegen auf einer Freizeit. Da hat die Bibelarbeit der Benedikt Peters gemacht. Und da ging es um die ersten 4, 5 Kapitel der Bibel. Ich habe das heute noch zu Hause, ich lese das regelmäßig durch, weil er klar gemacht hat, hier entscheidet sich alles. Wenn wir da irgendwas wegnehmen, dann bricht unser ganzer Glaube zusammen. Wenn wir anfangen, da Kompromisse zu machen, dann bricht alles wie ein Kartenhaus zusammen. Max Planck hat mal gesagt, wir können die Rätsel der Menschheit nicht lösen, weil wir selbst ein Teil des Rätsels sind, was wir lösen wollen. Und wir müssen uns klar machen, dass Wissenschaft ja nur unter Annahmen zurückblicken kann. Keiner war dabei. Und wir müssen uns entscheiden, wem wir glauben. Und der Römerbrief, der macht sehr deutlich, dass das Konsequenzen hat für unseren Glauben zum einen, aber auch für die Moral einer ganzen Gesellschaft. Ich lese mal Römer 1 ab Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar oder sichtbar ist. Denn Gott hat es ihnen sichtbar gemacht. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Ich habe gestern, als ich noch gebetet habe, auch dafür, dass Gott mir noch zeigt, wo ich noch was auch ergänzen kann. Die Predigt habe ich schon mal im Sommer bei uns gehalten. Da kam ich in Hiob, ins Buch Hiob, bin ich zurzeit am Lesen und habe in Hiob 38 ab Vers 29 Folgendes gefunden. Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer lässt den Reif des Himmels entstehen? Wie zu Stein verhärten sich die Wasser und der Spiegel der Fluten schließt sich zur festen Decke zusammen. Ich unterrichte jetzt seit 3 Jahren fachfremd Chemie. Wir haben keine Chemielehrer zurzeit, also wenn da jemand einen gläubigen Chemielehrer kennt, soll sich mal bei mir melden. Kein Chemie. Und ich habe dann in einer Klasse sogar 2 Doppelstunden nur über Wasser gemacht. Und das ist dermaßen genial. Ich weiß nicht, ob ihr mal darüber nachgedacht habt. Jede andere Flüssigkeit würde, wenn sie gefriert, nach unten sinken. Es wäre kein Sinken, es wäre kein Leben möglich, wenn Wasser nicht diese besonderen Eigenschaften hätte. Das ist so genial gemacht. Da gibt es, in der Bindung gibt es einen Winkel, dadurch ist das ein Polar. Dadurch entstehen wieder Kräfte und beim Eis passiert dann Folgendes, dass sich dann so Kristalle bilden und Hohlräume und dadurch ist das dann leichter als das 4 Grad kalte Wasser. Ja, das ist so genial, ich könnte da 2 Stunden locker, aber wir haben ja, es geht um Wort Gottes heute, aber das sind Dinge, die können nicht zufällig entstanden sein. Ja, da ist so eine Weisheit, so eine Genialität dahinter. Und ja, da kann ich einfach nur staunen. Kolosser 1 betont dann auch nochmal die Schöpfung und sagt, ab Vers 14 sagt Paulus in Kolosser 1, in diesem haben wir die Erlösung in Jesus, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare. Mögen es Throne oder Herrschaften sein, Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat, durch ihn zu versöhnen, sowohl das, was auf der Erde ist, als auch das, was in den Himmeln ist. Wir merken hier eins, den Herrn als Schöpfer anzuerkennen, hat natürlich einen Wunsch zur Folge, nämlich den Wunsch, zu Gottes Erde zu leben, der Schöpfungsbestimmung entsprechend zu leben. Und das ist so das Hauptthema heute Morgen. Und da geht es meines Erachtens zunächst um eine Grundsatzentscheidung, die wir treffen müssen. Und zwar, wir haben Psalm 19, Vers 15, mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 104, 34, möge mein Denken und Sinn ihm gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Und das ist die Frage, ist das mein Herzenswunsch heute Morgen? Will ich das? Ist das meine Grundausrichtung in meinem Leben? Und nach dem Psalmen hatten wir in der Bibelstunde Johannesevangelium und in Johannes 7 ist mir ein Licht aufgegangen. Und zwar, als Jesus mit den Menschen im Gespräch ist, sagt er in Johannes 7, da antwortete ihn Jesus mit den Worten, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede. Hier ist eine Grundsatzentscheidung. Habe ich diese Grundsatzentscheidung getroffen? Will ich Gottes Willen tun? Oder will ich das vielleicht gar nicht? Und geht zwar immer wieder um das Wort Gottes, aber eigentlich, naja, möchte ich lieber doch meine eigenen Wege gehen. Und wir sagen da vielleicht ganz schnell ja, aber gilt das wirklich für alle Bereiche meines Lebens? Ist das meine Grundsatzentscheidung, die hier getroffen wurde und in den drei Psalmen zum Ausdruck kommt? Bevor wir zu den Gebeten näher kommen, möchte ich noch auf ein Dilemma zu sprechen kommen, was wir natürlich jetzt haben. Und das wurde eben auch in dem Kolossertext deutlich, nämlich der Sündenfall. Jesus sagt nämlich über unsere Gedanken Folgendes, was jedoch aus dem Mund herauskommt, Matthäus 15 ist das, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Und im Galaterbrief finden wir diese Aufzählung, wo es nachher um die Frucht des Geistes geht, ab Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, Kapitel 5 ist das, Galater 5, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Und wir merken hier, was auch im Kolosserbrief der Zusammenhang war. Er staunt über den Schöpfer und dann redet er über den Erlöser. Wir können das nur leben, wenn wir zum Herrn Jesus gehören, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, wenn wir Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben, wenn der himmlische Vater unser Vater ist durch Jesus Christus. Und wir werden das nur leben können in der Abhängigkeit von Herrn Jesus unter der Leitung des Heiligen Geistes. Jetzt möchte ich näher auf den Psalm 139, die beiden letzten Verse, die dort stehen, eingehen. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde in großes Leid, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Möchte ich das wirklich, dass Gott meine Gedanken erforscht? Ich weiß nicht, also ich möchte nicht, dass ihr alle meine Gedanken kennt. Das sagt wahrscheinlich jeder hier im Raum, dass ihr schon Gedanken gehabt habt, wo ihr sehr froh seid, dass keiner in der ganzen Gemeinde davon weiß. Aber da darf man auch aus der Vergebung leben. Aber die Gedanken sind entscheidend. Ich glaube, ihr kennt alle den Satz, ich wiederhole den nochmal, der ist mit Sicherheit hier schon gefallen von der Kanzel. Sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Sich von Gott prüfen zu lassen, das kann wehtun. Das kann auch sein, dass wir dadurch wirklich Dinge radikal ändern müssen in unserem Leben. Vielleicht auch Gewohnheiten, was wir uns anschauen, wo wir hingehen. Bin ich bereit, mich von Gott und von seinem Wort durchleuchten zu lassen? Bin ich bereit überhaupt zur Umkehr, zur Buße und Veränderung? Im Römerbrief schreibt Paulus im Kapitel 12, ab Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, oder lasst euch verwandeln, könnte man übersetzen, durch die Erneuerung des Sinnes, könnte auch sagen des Denkens und Wollens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wie geschieht das? Durch Prüfen lassen und Prüfen. Sich selbst prüfen lassen, erforsche mich. Und Paulus fordert hier auf, dass wir wieder prüfen. Und da sind wir bei den guten alten 4G, die viele von euch kennen. Ich glaube, das war von Campus für Christus mal. Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gehorsam. Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gehorsam. Wie sieht das aus mit dem Besuch in unseren Bibel- und Gebetsstunden? Ich sage das hier mal, ich will keinem wehtun, aber mich macht das unheimlich traurig, wenn ich dann denke an die Besuche der Bibelabende in den letzten Jahren. Denkt mal drüber nach, ob wir uns wirklich noch Gottes Wort stellen. In Kolosser 3, Vers 16 sagt Paulus, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen der Gnade. Und eben als Psalm 19 gelesen wurde, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ich habe das mit Schülern, bin ich das mal durchgegangen. Da steht, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele, es ist zuverlässig und macht die Törichten weise. Es ist zuverlässig. Ich habe mit den Schülern mal gesprochen. Ja, was ist ihnen wichtig, auch an einem Lehrer? Na, Zuverlässigkeit. Auch Gerechtigkeit. Oder dass niemand bevorzugt wird zum Beispiel. Und wenn ihr Psalm 19, lest den mal zu Hause. Da kommt vor, vollkommen, erquickt, zuverlässig, macht weise, ist richtig, erfreut, ist lauter, ist erleuchtet, es ist rein, es ist ewig, es ist Wahrheit, es ist gerecht, es ist köstlicher als Gold, es ist süßer als Honig, es ist eine Warnung, es ist ein Lohn und es gibt Vergebung. Ich habe das mit Schülern in der Andacht mal durchgesprochen. Wir haben versucht, noch was zu finden, was es noch gibt, was das nicht abdeckt. Die haben nichts gefunden. Das ist alles, was wir uns wünschen. Das ist ein Wort Gottes. Es hat ewig Bestand. Und ich wünsche euch das, wünsche ich mir auch, dass wir Gottes Wort wieder wirklich lieb gewinnen, dass wir darin forschen, dass wir es wieder zu uns reden lassen. Ich möchte schließen mit folgenden Gedanken. Sind wir bereit, täglich, jeden Tag mit diesen Gebeten zu beginnen? Wäre das eine Idee, dass diese Verse unser tägliches Gebet morgens sind? Wenn das unser aller Gebet wird, bin ich sicher, dann wird es uns verändern. Es wird Auswirkungen auf unser Umfeld haben, auf unsere Familie, Freunde, Gemeinde, da bin ich mir ganz sicher. Und vor allem aber werden wir ein Leben zur Ehre unseres Herrn führen. So wie er sich's gedacht hat in der Schöpfung. Und das wünsche ich uns. Ich bete noch mit uns. Ganz herzlichen Dank für dein Wort. Herr, und jetzt hilf uns, dass das, was du uns heute Morgen aufs Herz gelegt hast, du weißt, wie oft schon wir uns vorgenommen haben, dass ich was ändern soll. Und dann ist es wieder durch anderes erstickt worden. Und ich bitte dich von ganzem Herzen für jeden von uns, dass du uns hilfst, Herr, dass das, was du uns heute Morgen persönlich aufs Herz gelegt hast, dass wir es leben, dass sich da was ändert in unserem Leben und dass sich zu deiner Ehre wirklich ändert und wir zu deiner Ehre auch in der kommenden Woche leben. Amen.